Ja, guten Morgen auch meinerseits, ganz besonders den Gästen, die heute unter uns sind. Ja, ich habe schon ein paar gesehen. Ganz herzlich willkommen hier und heute. Ich begrüße alle ganz herzlich. Ja, wir sind ja in der Apostelgeschichte unterwegs und da habe ich den Abschnitt bekommen, der ein bisschen interessant und spannend ist, nämlich Ananias und Sapphira. Und ich denke, wir lesen das gleich zu Anfang. Ich habe mir das hier in so ein Heft, meine Notizen geschrieben. Also falls ihr euch fragt, was das hier für ein Heft ist, das ist einfach nur meine Notizen. So, und mein Stick habe ich liegen lassen, aber ich denke, ich kann mit den Pfeilen auch weitergehen. Also, Apostelgeschichte steht oben, 5, 1 bis 11 lesen wir zusammen für die, die eine Bibel dabei haben. Der Betrug von Ananias und Sapphira. Ein Mann aber mit Namen Ananias verkaufte ein Grundstück zusammen mit seiner Frau Sapphira und schaffte etwas von dem Erlös für sich beiseite mit dem Wissen seiner Frau. Und er brachte einen Teil davon und legte ihn den Aposteln zu Füßen. Petrus aber sprach: Ananias, warum hat der Satan dein Herz erfüllt, so dass du den Heiligen Geist belogen hast und von dem Erlös des Gutes etwas für dich auf die Seite geschafft hast? Hättest du es nicht als dein Eigentum behalten können? Und als du es verkauft hattest, war es nicht in deiner Gewalt? Warum hast du denn in deinem Herzen diese Tat beschlossen? Du hast nicht Menschen belogen, sondern Gott. Als aber Ananias diese Worte hörte, fiel er nieder und verschied. Und es kam große Furcht über alle, die dies hörten. Und die jungen Männer standen auf, hüllten ihn ein, trugen ihn hinaus und begruben ihn. Und es geschah, dass nach ungefähr 3 Stunden auch seine Frau hereinkam, ohne zu wissen, was sich ereignet hatte. Da richtete Petrus das Wort an sie: Sage mir, habt ihr das Gut um so und so viel verkauft? Sie sprach: Ja, um so viel. Petrus aber sprach zu ihr: Warum seid ihr übereingekommen, den Geist des Herrn zu versuchen? Siehe, die Füße derer, die deinen Mann begraben haben, sind vor der Tür und sie werden auch dich hinaustragen. Da fiel sie sogleich zu seinen Füßen nieder und verschied. Und als die jungen Männer hereinkamen, fanden sie sie tot und trugen sie hinaus und begruben sie bei ihrem Mann. Und es kam große Furcht über die ganze Gemeinde und über alle, die dies hörten. Ja, was ist hier passiert? Ein interessanter Abschnitt aus der Bibel, finde ich. Also es gibt einen Ananias und einer Sapphira, die haben ein Grundstück, ja, das sie verkauften. Ich habe jetzt hier so beispielhaft so ein Bild gemacht. Ich weiß nicht, ob da ein Gebäude drauf war, ob es nur ein Grundstück war, ein Haus drauf war. Es ist ja auch egal, sie hatten ein Grundstück, das sie verkauften, ja. Dann haben sie etwas von dem Geld für sich beiseite getan. Und der Ananias ging mit der großen, vollen Geldtasche, sage ich mal, ne, los zur Gemeinde. Als er dort angekommen ist, hat er es den Aposteln zu Füßen gelegt. Ja, und wenn man das so liest und so hört jetzt, ja, fragt man sich, ist das nicht eine edle Tat? Ja? Wer von uns würde denn, die meisten haben ein Konto, ja, Haus hat vielleicht nicht jeder, ein Auto vielleicht auch nicht, aber ein Konto hat jeder. Ja? Stellt euch vor, alles, was ihr so erspart auf dem Konto habt, das nehmt ihr runter, packt das in der Tasche und kommt hierher und bringt das hier Alexander und Wolfgang vor die Füße, die Tasche, da habt ihr, ne? Zack, ne? Stellt euch vor, wer würde das machen? Das ist doch eine große Tat, ne? Also, das wird gar nicht erwartet, aber das war vom Prinzip her das, was sie gemacht haben, ja? Die haben das Grundstück verkauft, den größten Teil hat der Ananias eingepackt, ist schon mal losgegangen, war wahrscheinlich ein bisschen ungeduldiger als die Frau, ist schon mal losgegangen und hat das zur Gemeinde gebracht, ja. Und da ist echt die Frage, wer von uns würde das überhaupt so machen, ja? Wer würde sein Auto, sein Haus verkaufen und mit dem größten Teil hierher kommen und das der Gemeinde spenden? Das war natürlich eine andere Zeit, ja. Das wird jetzt nicht gefordert und darum geht es im Text auch gar nicht, weil der Petrus sagt ihm ja, du hättest das auch alles behalten können, ja. Aber erstmal ist es ja eine edle Tat und da fragt man sich, natürlich, Also das Prinzip selber ist eine edle Tat und leider sind wir letztes Mal nicht zu Barnabas gekommen. Der hat es genauso gemacht, der hat es richtig gemacht, der hat das verkauft, hat es vor Füßen gebracht. Und wir lesen später auch noch, was für einen großen Segen der Barnabas bekommen haben. Aber hier ging es jetzt um Ananias und Sapphira. Und der Petrus, der kriegt das mit, ja, der kriegt diesen Geldbetrag da vorgelegt. Und dann spricht er ihn an und sagt ihm, Ananias, du hättest das Grundstück gar nicht verkaufen müssen. Ja, das war deine freiwillige Entscheidung. Und Ananias, selbst als du es verkauft hattest, hättest du das Geld ja einfach behalten können. Aber du hast den Heiligen Geist belogen, indem du einen Teil davon für dich zur Seite genommen hast. Ja, du hast das nicht alles gegeben. Du hast so getan, als ob du alles für den Herrn gibst und hast einen Teil für dich behalten. Und das war eine schlimme Sünde. Und gerade in der Anfangszeit der Gemeinde hat Gott so gezeigt, dass er mit Heuchelei nichts zu tun haben möchte. Ja, und dass es ihm wirklich geht darum, dass wir ganze Sache machen mit Gott. Ja, und dann kommt die Strafe. Ja, Ananias fällt nieder, stirbt. 3 Stunden später kommt seine Frau Sapphira. Die Frauen hier brauchen nicht ganz so lange, weil der Gottesdienst auch nicht so lange geht. Aber stellt euch mal vor, die Frau würde nach 3 Stunden dann kommen, ja, in die Gemeinde. Und die haben immer noch Gottesdienst. Ja. Und da taucht auf jeden Fall die Sapphira auf. Und Petrus deckt auch ihre Schuld auf, ja, und fragt sie, habt ihr so und so verkauft? Ja, habt ihr, haben wir, hat sie gesagt. Und sie fällt nieder und stirbt. Und da heißt es, eine große Furcht kam über die ganze Gemeinde. Und wenn wir das so gelesen haben, wir Deutsche tendieren das so sehr pragmatisch, zumindest ich, sehr pragmatisch einzuordnen. Ja, das war zu der Zeit Ananias und Sapphira, ja, so. Und aber es heißt, die ganze Gemeinde hat Furcht bekommen, ja. Und wenn wir das hören, trifft uns das? Kriegen wir eine Furcht davor, Gott nur einen Teil davon zu geben, von dem, was wir haben, ja? Erweckt das in uns diese gesunde Gottesfurcht? Und wenn ja, wenn wir diese Furcht haben, wovor fürchten wir uns? Dass vielleicht was aufgedeckt wird? Oder fürchten wir uns davor, dass wir Gott nicht ehren, indem wir ihm alles zur Verfügung stellen, ja? Und das Hauptthema heute wollte ich mit Heuchelei überschreiben. Heuchelei, die Fassade eines sündigen Herzens. Und da geht es um Heuchler, und Heuchler gab es und gibt es schon immer. Und wir lesen dazu eine andere Stelle in Matthäus 24, wo es ein Gleichnis gibt von Jesus und wo die Heuchler auch am Rande erwähnt werden. Aber Menschen vom gleichen Schlag. Matthäus 24, 44 lese ich, darum seid auch ihr bereit, denn der Sohn des Menschen kommt zu einer Stunde, da ihr es nicht meint. Wer ist nun der treue und kluge Knecht, den sein Herr über seine Dienerschaft gesetzt hat, damit er ihnen die Speise gibt zur rechten Zeit? Glückselig ist jener Knecht, den sein Herr, wenn er kommt, bei solchem Tun finden wird. Wahrlich, ich sage euch, er wird ihn über alle seine Güter setzen. Wenn aber jener böse Knecht in seinem Herzen spricht, mein Herr säumt zu kommen, und anfängt die Mitknechte zu schlagen und mit den Schlemmern zu essen und zu trinken, so wird der Herr jenes Knechtes an einem Tag kommen, der es nicht erwartet, und zu einer Stunde, die er nicht kennt, und wird ihn entzweihauen und ihm seinen Teil mit den Heuchlern geben. Da wird das Heulen und Zähneknirschen sein. Wir lesen hier eine andere Art von Vergehen, sage ich mal, nicht die Heuchlerschaft, ja, sondern etwas, das man, weil Gott so lange noch braucht und so gnädig ist, verhält man sich anders, als man sollte. Ja. Aber das Interessante ist, dass diese Menschen, die so zweigeteilt leben, ja, zum einen in Richtung Gott und zum anderen versuchen die, das mitzunehmen, was sie können, dass die bestraft werden und bei den Heuchlern sein werden, heißt es zum Schluss. Ja. Da, wo Heulen und Zähneknirschen sein wird. Und wir sehen auch in unserer Zeit, dass der Teufel die Absicht hat, wirklich den Christen ein geteiltes Herz zu schaffen. Ja? Ein Herz, das zum einen sonntags in Gottesdienst gehen will und zum anderen ganz andere Sachen mitmachen will, miterleben will. Ja? Wir kommen später noch zu verschiedenen Sachen. Aber wenn der Teufel es schafft, uns ein zweigeteiltes Herz zu machen, dann entsteht großer Schaden. Und wir sehen ein Beispiel bei Salomo und den 2 Frauen, kann man sich vielleicht erinnern, ja, da kommen 2 Frauen vor Salomo und sagen, dass wir haben jeder ein Baby gehabt und ein Baby ist gestorben und die andere Frau, die hat das Baby nachts getauscht und keiner wusste, wem das Baby gehört. Und dann sagt Salomo, ja, dann teilen wir das Baby durch und dann kriegt jeder eine Hälfte. Und die Mutter hat gesagt, nein, bloß nicht, gib lieber das Baby der anderen Frau. Ja? Und dann wusste Salomo, dass das die Mutter war. Und der anderen Frau hätte es gar nichts ausgemacht, das zu teilen. Ja? Und so ist der Teufel auch. Ihm liegt daran, unser Herz zu teilen, dass wir ein geteiltes Herz haben, weil wir dann nicht Gott nachfolgen können, weil wir Gott nicht so dienen können mit Freimütigkeit. Und in 5. Mose 4, 29 heißt es, wenn wir ihn vom ganzen Herzen suchen, mit ganzer Seele suchen, dann wird er sich finden lassen. Ja? Und deswegen möchte Gott, dass wir suchend mit ganzem Herzen zu Gott kommen und nicht nur ein Teil und sagen, okay, ich brauche so ein bisschen, ich habe noch 2 Stunden frei. Wir haben letztens uns überlegt, ob wir irgendwie einen Sport machen mit unserer Familie, ja. Und da überlegt man sich, ja, wie viel Zeit wollen wir dafür aufbringen? Vielleicht 2 Stunden in der Woche, ja. So ist es mit Gott nicht, ne? Wenn wir sagen, ja, 2 Stunden am Sonntag, das wäre okay für den Gottesdienst, ja, das planen wir mal ein. So funktioniert die Sache mit Gott nicht, ne? Er will ganz oder gar nicht. Sei ganz sein oder lass es ganz sein, hieß es früher, ja. Und ich fand, das ist ein treffender Spruch. Oder es gibt noch einen anderen Spruch, der heißt, ein halber Christ ist ein ganzer Unsinn, ja. Und wie viel Schaden verursacht man, wenn man nur halb Christ ist? Ja, es gibt Menschen, die sehen diese halben Christen und sagen, der ist ein Christ, nee, ich will kein Christ sein. Aber diese Menschen, die sagen, so ein Christ will ich nicht sein, die vergessen, dass Gott das auch gar nicht gut findet. Ja? Genau. Heuchler, Heuchler haben immer 2 Ausprägungen, ja, eins nach draußen und eins nach drinnen. Und dieses nach draußen, das sieht immer gut aus und das Innere sieht oft auch ganz anders aus. Und da haben wir auch manche Menschen, die sagen dann, ja, habe ich auch schon gehabt, ne, dann sprichst du die an, ja, wie kommst du denn hierher, ne, so total unwürdig eigentlich, ne, dreckig, schmutzig, kaputt, alles, setzt er sich, knallt er sich dahin, ja, ich will kein Heuchler sein, ja, das ist natürlich so, dass man das, was Schlechtes im Inneren ist, nach draußen bringt und so sollte es natürlich auch nicht sein, ja, wir lesen vielleicht Matthäus 22, Vers 11 mal, auch wieder ein Gleichnis von Jesus, wo es um Hochzeitsmahl geht. Matthäus 22, Vers 11 heißt es, als aber der König hineinging, um sich die Gäste anzusehen, sah er dort einen Menschen, der kein hochzeitliches Gewand anhatte. Und er sprach zu ihm, Freund, wie bist du hier hereingekommen und hast doch kein hochzeitliches Gewand an? Er aber verstummte. Da sprach der König zu den Dienern, bindet ihm die Hände und Füße und führt ihn weg und werft ihn hinaus in die äußerste Finsternis, da wird das Heulen und Zähneknirschen sein, denn viele sind berufen, aber wenige sind auserwählt. Da geht es auch wieder darum, ja, der war einfach dreist, der hat gesagt, okay, ich will kein Heuchler sein, ich komme einfach, wie ich bin und es ist alles egal, ja. So ist es bei Gott auch nicht. Hier geht es um innere Werte natürlich. Und das ist auch das Entscheidende. Aber wenn ich einfach mit meinen schlechten inneren Werten zu Gott komme und meine, dass das okay ist, dass ich so bleibe, das findet Gott nicht gut. Und wir sehen, dass auch dieser hier wieder erwähnt wird, dieses Heulen und Zähneknirschen, genau da, wo die Heuchler gelandet sind. Ja. Ich bin, glaube ich, mit den Folien kurz durcheinander gekommen. Ich muss noch mal kurz durchzählen. Genau, da sind wir. Das ist das, was ich gerade erwähnt hatte. Die Stelle steht da auch, Matthäus 22, 11 bis 13, ja, wo Gott fragt, Freund, wie bist du hier hereingekommen? Und das Anliegen Gottes ist nicht, jemanden zu verurteilen. Er will nicht hier durch die Reihen gehen und vor mir stehen bleiben und sagen, Joel, jetzt will ich Gericht ausüben, jetzt kommst du raus, jetzt wirst du sterben und die werden dich begraben. Gott geht's nicht darum. Gott lädt ein, diesen Zustand zu ändern. Ja? Er ist ein liebender Gott und möchte, dass wir dass wir ihm aufmachen, unsere Herzenstür. Ich habe hier so einen Klopfer, einen Türklopfer, und da heißt es auch in Offenbarung 3, Vers 20, siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wenn jemand meine Stimme hört und die Tür öffnet, so werde ich zu ihm hineingehen und das Mahl mit ihm essen und er mit mir. Er spricht eine Einladung aus. Er möchte in unser Herz rein. Er möchte aufräumen bei uns. Er möchte uns nicht verurteilen. Er möchte nicht, dass wir zweigleisig sind, dass wir ein geteiltes Herz haben. Er möchte, dass wir frei werden und das, was Schlechtes in unserem Herzen ist, wegkommt, dass wir nicht ins Gericht kommen, sondern sein größtes Anliegen ist, unser Herz zu gewinnen, mit uns den Weg zu gehen, uns sicher in die Ewigkeit zu bringen, weil er uns liebt. Er hat sein Leben für uns gegeben. Ja? Und bei Ananias war es so, dass er eine böse Tat im Herzen beschlossen hatte. Das lesen wir auch da in Vers 4. Heißt es, dass Ananias im Herzen eine böse Tat beschlossen hatte, und am Anfang in Vers 3 lesen wir, dass der Teufel ihn erfüllt hatte. Ja? Und ich habe das hier mit so Schalen verglichen, ja? Die wir in unserem Herzen aufstellen. Wir stellen Schalen hin, wo der Teufel und diese Schalen füllen kann. Ja? Petrus sagt, du hast den Teufel Raum gegeben sozusagen. Warum hat der Teufel dein Herz erfüllt? Ja? Und das ist wie wenn man so Schalen hinstellt und der Teufel füllt diese Schalen und führt dadurch großen Schaden an. Und das gab dem Teufel halt, dadurch, dass der Ananias diese Schale hingestellt hat, ich vergleiche es mit einer Schale, diese Tat, die er beschlossen hatte, die Tat, die wir entscheiden, ist wie wenn wir eine Schale hinstellen und der Teufel kann diese Schale füllen. Und da hatte ich mich gefragt, und vielleicht sollte jeder sich mal fragen, was für Schalen stehen in meinem Leben so rum? Das gibt viele, viele Namen für diese Schalen, ja, in meinem Leben, die der Teufel füllen kann. Ich hab hier ein paar aufgeschrieben. Geltungssucht zum Beispiel, ja. Man sieht überall, wenn man irgendwo hinkommt, Leute, die so Selfies machen und die posten das und die wollen dann irgendwelche Tausende von Klicks haben, dass möglichst viele Menschen, das ist Geltungssucht, ja. Das ist das eine Schale, die der Teufel dann auch füllen kann und nutzen kann und wo dann was Schlechtes rauskommt. Oder es gibt auch andere Dinge, Geldliebe, Geiz, Egoismus, Unversöhnlichkeit, Pornografie zum Beispiel ist auch eine ganz böse Schale. Und in letzter Zeit habe ich auch mitgekriegt, wie das zerstören kann. Das ist so eine Schale, die ist ganz, ganz, ganz gefährlich. Ja? Und ich weiß, dass, was für einen Schaden das auch anrichtet. Ich kenne eine Familie, wo der Mann in diese Schale halt hat und der Teufel sie auch ordentlich gefüllt hat und das einen großen Schaden anrichtet mit der Familie. Und das ist nicht nur die einzige Schale. Jeder muss gucken, dass er die Schalen, die er dahin hat, im übertragenen Sinne natürlich, ist keine richtige Schale, aber diese Türen, die man offen lässt, wo der Teufel dann das füllen kann, dass wir die beiseite räumen. Ja? Okkultismus ist auch eine Sache, ja. Wie viele Computerspiele zum Beispiel gibt es, wo dann auf einmal eine Hexe aufkommt, ja, oder irgendwelche Monster, Dämonen irgendwie, und dann bekämpft man die und man verharmlost das, ja. Aber das sind okkulte Schalen, die wir in unserem Leben halt dulden, und die sollten nicht da sein, ja. Weil Gott ist es ein Greuel, wenn wir solche Sachen machen, und das sind Anknüpfungspunkte, die der Satan nutzen kann, um unser Herz zu füllen, ja. Andere Schalen sind Suchtmittel, ja, also Drogen, Alkohol, auch Zigaretten, ja, das sind Schalen, wo der Teufel das nutzen kann, um uns wegzubringen, weil diese Schalen, die haben es an sich, dass sie, alles dreht sich dann um diese Schale in unserem Leben, ja, bei Pornografie sieht man das ganz extrem, man lebt in irgendwelchen Fantasien und die Realität ist ganz anders, und dadurch, dass man so fokussiert auf diese Schale ist, macht man ganz viele andere Sachen kaputt und gesunde Beziehungen gehen dann auch kaputt. Und so ist es auch mit Sucht, sehen wir auch so, ja. Wenn du in Sucht gefangen bist, dann dreht sich alles um deine Sucht, ja. Und dann willst du das. Dann kannst du nicht ruhig sitzen, bis du diese Sucht gestillt hast. Und das ist halt was Gott nicht möchte. Er möchte uns frei machen von diesem, was uns da bedrängt. Und ich habe es mal Drecksschalen genannt, ja. Das sind Drecksschalen. Das Wort Gottes nennt es ein bisschen anders. Das Wort Gottes nennt es Gefäße zur Unehre. Kann man hier lesen, ja? Wie wähle ich die Gefäße der Unehre los? Und vielleicht lesen wir kurz einen Abschnitt in 2. Timotheus 2. Vers 19, 2. Timotheus 2, Vers 19. Aber der feste Grund Gottes bleibt bestehen und trägt dieses Siegel. Der Herr kennt die Seinen, und jeder, der den Namen des Christus nennt, wende sich ab von der Ungerechtigkeit. In einem großen Haus gibt es aber nicht nur goldene und silberne Gefäße, sondern auch hölzerne und irdene, und zwar die einen zur Ehre, die anderen aber zur Unehre. Wenn nun jemand sich von solchen reinigt, wird er ein Gefäß zur Ehre sein, geheiligt und dem Hausherrn nützlich zu jedem guten Werk zubereitet. So flieht nun die jugendliche Lüste, jage aber der Gerechtigkeit, dem Glauben, der Liebe, dem Frieden nach, zusammen mit denen, die den Herrn aus reinem Herzen anrufen. Und hier ist die Rede von Gefäßen zur Unehre. Ja? Und wenn in unserem Leben, wenn in deinem Leben, wenn in meinem Leben solche Gefäße da sind, dann müssen wir die loswerden. Das schadet uns und unserem Umfeld, unserer Familie, unserer Gemeinde. Schadet das, wenn wir diese Schalen haben. Und deswegen ist es wichtig, dass wir diese Schalen loswerden. Und oft ist es so, dass wir die alleine gar nicht loswerden können. Ja? Wir können nicht einfach entscheiden und sagen, so, jetzt höre ich mal damit auf, ich bin jähzornig, ja, habe meine Schale vom Jähzorn und der Teufel füllt das regelmäßig und läuft auch oft über und alle leiden darunter. Und jetzt gebe ich mir mal Mühe und morgen ist es weg. Ja? So einfach ist das nicht. Und oft sind es Dinge, die über Jahre sich angesammelt haben. Ja? Und da brauchen wir Hilfe. Und es ist wichtig, dass wir Hilfe holen. Das Wichtigste ist auch der erste Punkt, dass wir Jesus Christus aufnehmen in unserem Herzen. Dass wir die Tür öffnen. Ja, wir haben gehört, er steht vor der Tür und klopft an und sagt, lass mich rein. Ja, und das ist der erste Punkt, dass wir ihn reinlassen und reinlassen in unser Haus, in unser Leben. Das ist der erste Punkt. Der zweite, dritte, vierte Punkt, je nachdem, was es ist und wie schwer es ist, geht es darum auch mit Beten und Fasten. Ja, es gab eine Situation, wo die Jünger einen Dämon austreiben wollten und konnten es nicht. Und dann sagt Jesus, dieser Dämon geht nur raus durch Beten und Fasten. Also durch Beten und Fasten haben wir eine riesengroße Möglichkeit, die Hilfe Gottes in Anspruch zu nehmen. Ja? Gott möchte, dass seine Kinder zu ihm kommen und ihn darum bitten. Eine andere Möglichkeit sehen wir auch in Jakobus 5, 14 und 16. Vielleicht lesen wir das mal kurz. Dauert nicht lange. Dass wir andere Christen mit einbeziehen in unser Thema und dort um Hilfe bitten. Jakobus 5, Vers 14. Ist jemand von euch krank, so soll er die Ältesten der Gemeinde zu sich rufen lassen und sie sollen für ihn beten und ihn dabei mit Öl salben im Namen des Herrn. Und das Gebet des Glaubens wird den Kranken retten und der Herr wird ihn aufrichten. Und wenn er Sünden begangen hat, so soll ihm vergeben werden. So wird ihm vergeben werden. Ja? Es ist wichtig, dass wir auch unsere Geschwister um Hilfe bitten. Ja? In vielen Fällen werden wir gar nicht fertig alleine. Und das ist gar nicht schlimm, dass wir nicht alleine fertig werden. Schlimm ist es, dass wir keine Hilfe holen, weil dann kann uns nicht geholfen werden. Ja? Und deswegen ist es wichtig, dass man Hilfe holt. Und in einigen Fällen ist es auch sehr wichtig, dass man professionellen Hilfe nimmt. Ja? Also wenn ich über die Straße laufe und mir fährt ein Auto über den Fuß, dann werde ich natürlich auch um Gebet bitten, aber ich werde auch ins Krankenhaus gehen, ja, und mir da helfen lassen, weil Gott auch Ärzten die Möglichkeit schenkt, uns zu helfen. Deswegen ist es alles wichtig, dass man sich wirklich auch Hilfe holt. Und in den letzten Wochen habe ich so viele Nachrichten von Familien mitgekriegt, wo Kämpfe da sind. Da sind diese Schalen, die laufen schon über. Ne? Und in unserer Zeit sind so viele Schalen in dem Leben da, dass das ganze Haus schon fast überschwemmt ist mit diesem Dreck. Und man holt keine Hilfe, weil man stolz ist. Ja? Man will keine Hilfe holen und dann geht alles kaputt. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir wirklich darauf achten, dass wir dem Herrn die Tür aufmachen und sagen, Herr, räum auf, und dass man sich Hilfe holt, dass man vielleicht auch zu einem Bruder oder einer Schwester geht, dem man Vertrauen hat und sagt, Mensch, ich kämpfe mit diesem Thema, ja. Ich kämpfe mit Jähzorn zum Beispiel, ja. Ich kämpfe damit und ich will jetzt jede Woche mit dir darüber sprechen, wie ich mit diesem Thema mit Gott unterwegs bin, ja, und dann ist vielleicht eine Woche, ja, Gott hat mir geholfen, und beim nächsten, oh, jetzt bin ich wieder zweimal reingetappt in die Falle, ja, was, ich werde dranbleiben, und dann kriegt man nochmal Mut von dem Bruder oder der Schwester, ja, und deswegen ist es wichtig, und Gott hat uns zusammengestellt als eine Familie und nicht als Einzelkämpfer. Ja? Gott möchte gar nicht, dass man alleine im Weg unterwegs ist und alleine alles schafft, ne? Und alleine ein Superchrist ist und der beste Heuchler überhaupt. Ne? Gott möchte das gar nicht. Gott möchte, dass wir als Familie untereinander uns austauschen, uns helfen gegenseitig. Und wenn man sich austauscht, dann sagt der eine, oh, ich habe ein Problem mit Jähzorn. Und der andere sagt, oh ja, habe ich schon gemerkt. Aber weißt du, ich habe ein Problem, das sieht man nicht, aber das ist viel größer. Ich habe vielleicht das Problem der Pornografie zum Beispiel. Ja? Und dann tauscht man sich aus und bringt das vor Gott und tut Buße und arbeitet gemeinsam daran, diesen Weg zu gehen. Oder manchmal ist es auch so, dass man wirklich professionelle Hilfe braucht, aber sich nicht traut. Ja? Dann sagt man, ich hab ein Suchtproblem, aber ich sage das keinen, weil wenn das auffliegt, ne, geht ja gar nicht. Und dann kriegt man Mut von dem Bruder und sagt, Mensch, ich gehe mit dir mal dahin und dann können wir da zusammen mal dahin gehen und dann kriegst du mal Rat, was man da machen kann, vielleicht in welche Einrichtung man gehen kann oder zu welchen Ärzten man gehen kann. Ja? Deswegen ist es wichtig, dass wir gemeinsam auf dem Weg sind und gemeinsam daran arbeiten und nicht Heuchler sind, wie Hananias hier, der etwas vorgemacht hat, was gar nicht war. Ja? Und Gott kennt uns sowieso, deswegen ist es eigentlich ist es nicht klug, vor Gott etwas zu heucheln, weil er weiß ganz genau, was du am Montag gemacht hast, er weiß ganz genau, was du am Dienstag gemacht hast, er weiß auch, was du gestern Abend gemacht hast und was ich gemacht habe. Ja? Gott kennt sowieso alles. Und wenn man hier sitzt, dann kann man vielleicht dem einen oder anderen was vormachen, aber im Grunde, was bringt das? Gott kennt dich, ne? Und Gott kennt mich. Und Gott möchte, dass wir ein reines Leben mit ihm führen, dass diese Schalen wegkommen und dass wir von ganzem Herzen ihm auch dienen können. Dann kommen wir zur zweiten Personengruppe, die hier betroffen war, nämlich die Saphira. Ja? Also, dass sie 3 Stunden gebraucht hat, um in die Gemeinde zu kommen, das sei mal dahingestellt. Vielleicht musste sie noch sich fertig machen oder noch duschen oder irgendwas. Ne? 3 Stunden ist natürlich schon ein bisschen viel, ja. Und so lange wird der Gottesdienst heute auch nicht dauern. Also wer 3 Stunden braucht, der kommt dann vor geschlossene Tür wahrscheinlich hier. Aber sie ist nach 3 Stunden gekommen und wusste über die Sünde ihres Mannes Bescheid. Ja, das ist auch wichtig. Sie wusste, was der Mann an Sünde hat, ja. Und hat dann mitgemacht, indem sie dann auch gelogen hat. Ja, der Petrus fragt sie, ja, hast du den und den Betrag bekommen fürs Grundstück? Sie sagt, ja, habe ich. Und schon war sie da mitteilhaftig. Zum ersten hat sie den Mann nicht gewarnt, als er das vorhatte, als er das entschieden hat. Zum zweiten hat sie da mitgemacht, indem sie diese Schuld, diese Sünde gedeckt hat, ja, mit ihrer Lüge. Und sie trifft das gleiche Urteil, ja. Sie fällt um und stirbt. Das gleiche Urteil wie der Mann bekommt die Saphira auch. Und dann ist auch die Frage, wie es bei uns aussieht, wie es bei dir aussieht. Ja? Machst du dich anderer Sünde teilhaftig? Wenn du irgendwie mitkriegst, der andere macht irgendwas Schlechtes, dann sagst du, ja, es geht mich nichts an, es ist ja irgendwie egal, ne? Ich kümmere mich um andere Sachen. Ja? Oder sprichst du das an und sagst, Mensch, das ist nicht in Ordnung, das ist ein falscher Weg, das wird schlecht enden, wenn du so weitermachst. Und Gott möchte dich freimachen von dieser Sünde. Ja? Oder sagt man, ach egal, du machst das schon, oder macht vielleicht sogar mit, gibt es auch, ja, dass man da mitmacht, wenn irgendwas Schlechtes ist. Wie sieht das bei uns aus? Machen wir uns fremder Sünde teilhaftig? Ich habe mit einer Frau auch mal gesprochen, die hat dann gesagt, ja, ich muss mich ja meinem Mann unterordnen, ja, und deswegen, wenn der was Schlechtes macht, dann muss ich da mitmachen, ja. So einfach ist es nicht und so ist es auch nicht von Gott gedacht. Ja, wir sehen das hier. Die Saphira würde keine Strafe treffen, wenn sie unschuldig wäre, nur weil sie das gemacht hat, was der Mann sagt. Ja? Deswegen ist es auch hier nochmal ein Appell und wirklich eine Ermutigung. Wenn du bist, und es kann ja auch andersrum sein, dass der Mann unter Druck ist und die Frau nicht bloßstellen will und die Frau macht was Schlechtes und man deckt sie mit irgendwas, ja? Dass man wirklich das auch anspricht, untereinander erstmal, ja, und wenn man da nicht weiterkommt, sich auch wieder Hilfe holt, ja, und es ist keine Ausrede, weil der andere es gemacht hat und der andere verantwortlich ist, geht es mich nicht an, ja, wenn ich das höre und da nichts mache, dann bin ich genauso schuld, ja, und wenn ich das noch mit einer Lüge decke, dann ist es, dann trifft mich das gleiche Urteil wie dem anderen, ja, und deswegen ist es wichtig, dass wir da nicht da nicht eine Unterlassung machen, ja, wenn wir dem anderen das nicht sagen. Und das ist auch ziemlich lieblos, wenn wir sehen, dass der andere vor die Hunde geht und ihn nicht da warnen und sagen, Mensch, du klaust jetzt immer im Supermarkt was, irgendwann erwischt es dich und nicht nur, weil es dich erwischt, sondern Gott sieht das immer und du versündigst dich immer. Lass das doch sein, Gott möchte, dass du frei lebst und nicht, dass du immer diesen Zwang hast, irgendwas zu stehlen. Nur ein Beispiel, ja. Das ist wichtig, dass wir aufeinander Acht geben und ermutigen, auch nicht die falschen Wege zu gehen. Und das ist meine letzte Folie jetzt. Es ist wichtig zu wissen, dass Gott kein Auge zudrückt bei Sünde. Ja? Sünde ist für ihn Sünde und Sünde hat zur Folge den Tod, heißt es. Ja? Und wenn Sünde zur Folge der Tod hat, dann hat Gott was ganz Gewaltiges dagegen, weil Gott Leben ist, weil Gott Liebe ist. Ja? Und er liebt uns so sehr, dass er sein Leben für uns gegeben hat, dass wir leben. 1. Johannes 4, Vers 9 ist so ein schöner Vers. Da heißt es, darin ist die Liebe Gottes zu uns geoffenbart worden, dass Gott seinen eingeborenen Sohn in die Welt gesandt hat, damit wir durch ihn leben sollen. Er möchte, dass wir leben. Er ist auf die Welt gekommen, er hat sein Leben gegeben für die Sünden, dass wir die Sünden loswerden, dass wir Leben haben. Dafür hat er sein Leben gegeben. Und das ist einfach so gewaltig. Und wenn man das sich vor Augen führt, wie kann man da noch über Sünde hinwegsehen? Wie kann man da auch beim Nächsten dann einfach Sünde dulden? Ja, wenn es sein Leben gekostet hat, sein Blut hat das gekostet. Und er möchte uns frei machen von dem. Und 1. Johannes 1, Vers 5 heißt es auch, ein paar Verse weiter vorne, ein paar Kapitel. 1. Johannes 1, Vers 5. Und das ist die Botschaft, dass wir von ihm gehört haben und euch verkündigen, dass Gott Licht ist und in ihm gar keine Finsternis ist. Wenn wir sagen, dass wir Gemeinschaft mit ihm haben und doch in der Finsternis wandeln, so lügen wir und tun nicht die Wahrheit. Wenn wir aber im Licht wandeln, wie er im Licht ist, so haben wir Gemeinschaft miteinander und das Blut Jesu Christi, seines Sohnes, reinigt uns von aller Sünde. Wenn wir sagen, dass wir keine Sünde haben, so verführen wir uns selbst und die Wahrheit ist nicht in uns. Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Was für ein herrlicher Vers, ja. Wir brauchen die Sünden nur bekennen vor Gott. Wir müssen nur das, was Jesus für uns bezahlt hat, in Anspruch nehmen und wir werden frei. Was für eine herrliche Zusage doch, ja. Und was für eine Liebe auch. Er möchte uns frei machen von all dem, was uns gefangen hält. Und diese liebende Einladung, die spricht er auch heute aus. Dir und mir, und er möchte, dass wir uns reinigen lassen durch sein Blut und dass wir unsere Sünden bekennen und frei werden. Und ja, das ist auch die Bitte heute, hier und jetzt, dass man wirklich dieses Licht, was wir gerade gelesen haben, dieses Licht Gottes in unser Herz scheinen lässt, ja, reinscheinen lässt. Und eine ganz effektive Strategie des Teufels ist es auch zu isolieren, ja. Oft ist es so, wenn man anfängt, Sünde zu tun, dann zieht man sich zurück, dann isoliert man sich von der Gemeinschaft. Ja, und wir haben gerade gelesen, wer ins Licht kommt, der hat Gemeinschaft untereinander, dann hilft man sich gegenseitig. Ja. Und wer in Sünde verstrickt ist, der isoliert sich. Ja. Und der Teufel geht umher wie ein Löwe. Ja. Und wo fällt der Löwe ein? In die große Herde, springt er rein, dann weiß er, dass alle auseinandergehen und dann kriegt er nichts. Aber wenn so einzelne, schwache Schafe irgendwo außerhalb der Erde dann umhertreiben und meinen, alleine mit irgendwas fertig zu werden zu müssen, die greift er an und die packt er, ja. Und unser Herr ist immer noch größer, ja, und deswegen ist es wichtig, dass wir wieder zum guten Hirten kommen und zurückfinden zur Herde. Aber es ist wichtig, dass wir aufeinander Acht geben und wirklich diese Gemeinschaft mit ihm suchen, untereinander suchen, einen Blick füreinander haben und unsere Sünden wirklich aufdecken und bekennen und frei werden davon. Meine Lieben, ahmt nicht das Böse nach, sondern das Gute. Wer Gutes tut, der ist aus Gott. Wer aber Böses tut, der hat Gott nicht gesehen. 3. Johannes 1, Vers 11. Und Gott möge sein Wort segnen. Amen.